In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei
42.
Marcel Ecke, Tenendo, guten Tag.
Hallo, und mit dabei Timon, aka Klingan.
Guten Tag. Hallo, vielen Dank. Ja, wir sind wieder da. Eine wunderbare neue Folge, eine wunderbare neue Woche. Marcel, wie geht's dir?
Absolut. Mir geht's spitzenmäßig. Und wie geht's dir?
Ja, geht so. Ich bin im Stress.
Macht ja nichts.
Weil ich weg muss. Und ich hatte dir gerade schon gesagt, die Vorbereitung, die Feiertage und die anstehenden Tage, wo ich jetzt unterwegs bin, haben dazu geführt, dass ich sehr, sehr wenig gesehen habe.
Ja, scheiß Ostern halt auch einfach, ne? Was bildet sich Jesus ein, einfach wiederzukommen? Hat alle Pläne zerstört jetzt.
Ich habe mir nicht mal das Leben des Brian im Fernsehen angeguckt. Eigentlich ist ja Ostern auch immer so ein Tag, wo irgendwie Herr der Ringe oder sowas läuft, aber naja, nichts gesehen.
Guckst du den jedes Jahr an Ostern oder was?
Nee.
Okay, gut, eine Fake-Tradition quasi.
Ja, ich finde nur erstaunlich, dass er jedes Mal auch wirklich läuft auf RTL 2 oder irgendwie so.
Ja, aber muss ja auch jeder wissen, was, also der Film ist ja auch eigentlich Bildungsfernsehen, ne? Damit das auch stimmt. Jeder wirklich weiß, worum es bei an Ostern wirklich geht, nämlich unseren Herrn und Erlöser Brian zu huldigen. Genau, so.
Ja, toll. Wir haben heute auch natürlich wieder trotzdem ein bisschen was gesehen. Wir waren zusammen nämlich im Kino. Wir hatten es ja letztes Mal schon gesagt. Wir haben 42er der Woche. Wir haben einen neuen 42er der Woche für euch, den ihr beantworten
natürlich
müsst. Und ein Spiel und natürlich den Film von unserer Bestenliste.
Das wird fantastisch.
Ja.
Ich glaube, das wird die beste Folge aller Zeiten, Timon.
Sollen wir direkt einsteigen mit unserem Kinoerlebnis?
Sehr, sehr gerne. Ja, klar. Also wir haben es endlich mal wieder geschafft, ins Kino zu gehen, bei einem Film, auf den wir beide lange gewartet haben, den ich sogar, also den habe ich ja sogar im Jahresabschluss-Podcast erwähnt, und zwar ist es nämlich Manta Manta 2. Da haben wir uns dann endlich mal warum lachst du denn jetzt so?
Du hattest mich ja wirklich gefragt, ob ich da mitkommen möchte, und ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, alles gerne, außer das.
Ja, aber warum? Ich verstehe es immer noch nicht. Warum du Manta Manta 2 nicht sehr? Der erste Teil hat dir doch so gut gefallen. Warum willst du die Fortsetzung? Willst du wahrscheinlich einfach das Gefühl von dem Original einfach in dir drin halten? Ne?
Ich habe ihn einfach schon 8-mal gesehen, da lohnt sich das nicht mehr.
Ja gut, dann 8-mal Manta Manta 1 ist 1-mal Manta Manta 2, das stimmt schon. Ja.
Ja.
Nee, aber wir waren wirklich im Kino, und zwar in dem Super Mario Brothers Film.
Yes, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe richtig Bock auf den Film. Und ich bin auch mit der Erwartung da reingegangen. Also meine Erwartungen waren schon da auf jeden Fall, weil Trailer sahen gut aus, Plakate sahen gut aus, Look sah gut aus und ich habe schon einiges erwartet.
Ich auch. Also ich bin mit einer hohen Erwartungshaltung rein. Ich hatte aber auch Angst, habe ich ja auch kurz vor dem Film auch gesagt. Aber Gott sei Dank, danke an Brian. Ja, dank Brian haben wir uns das Original angeguckt, also in einem Originalton. Und deswegen muss man ja vorher auch sagen, weil danach bemessen wir jetzt einfach alles. Wenn was in der deutschen Version scheiße war, dann selber schuld, dass ihr euch die deutsche Version angeguckt habt. Aber
wow.
Ja, wo fangen wir an? Also erstmal muss man halt einfach sagen, wir waren schon ein sehr kritisches Publikum und auch die Leute, die mit uns im Saal saßen, habe ich als sehr kritisch eingeschätzt, weil ich glaube, wir waren alle nur Nerds im Kino. Ich glaube, es waren nur Nerds im Kino.
Ja.
War schön. Finde ich.
Ich will ja nicht spoilern, aber der Film war vorbei und Marcel dreht sich zu mir um und sagt, gib mir mehr, ich möchte mehr. Das hat's wirklich sehr, sehr schön beschrieben.
Es war aber wirklich so. Also ich muss sagen, ich habe mich in den Film reingesetzt und wie gesagt, bis zur letzten Sekunde hatte ich ein bisschen Schiss. Aber nachdem, also die erste Szene ist auch die man halt schon im Trailer gesehen hat, ne? Also diese Geschichte mit dem Pinguin etc. Und da angefangen, ich musste den ganzen Film übergrinsen. Ich war durchgehend glücklich irgendwie. Es war exakt das, was ich mir immer gewünscht hatte. Der kleine Masel saß wieder im Kino. Der 8-jährige Masel, der ja gerade noch Super Mario gezockt hat, saß im Kino. Und hat sich einfach diesen Genuss reingezogen und es war einfach fantastisch, fand ich persönlich.
Ja, also fand ich auch. Also es war natürlich nicht der allerweltbeste Film aller Zeiten jemals überhaupt,
nein,
ne? Aber er war genau das, was ich erwartet und gehofft habe. Ich wollte einfach einen richtig coolen, lustigen, unterhaltsamen Super Mario Film mit richtig vielen Anspielungen, wo du ständig irgendwie was siehst im Bild und du denkst, ach, guck mal von da, und genau das haben wir bekommen und ich war so froh, dass die ganze Zeit erfüllt wurde. Also der Film ist auch relativ kurzatmig. Das sind 190 Minuten.
190 Minuten?
Ach,
ist ein bisschen kurzatmig. Ja, so knackige 5 Stunden, das geht ja schon.
90 Minuten. Ich hatte manchmal ein bisschen das Gefühl, da wurde was abgekürzt. Ja. Also da hätte man durchaus noch ein paar filmische Konflikte irgendwie zeigen können, wie die überhaupt gelöst werden. Aber dadurch hattest du ein schnelles Tempo drauf, sehr viel Action, sehr viel, was passiert, sehr viel im Bild auch ständig, was irgendwie im Hintergrund oder so passiert. Und es war die ganze Zeit irgendwas Neues, was man dann wieder entdeckt hat. Irgendeine Musik, die man von irgendeinem Spiel kennt im Hintergrund oder irgendeine Referenz zu irgendwem oder einer Figur oder einem Item oder zu irgendeinem besonderen Spiel oder was weiß ich. Es war so voll mit irgendwas, dass man sich die ganze Zeit gefreut hat.
Und genau das ist es halt einfach. Also die ganzen Easter Eggs, auch der Look von dem Film, ne? Also wie fantastisch Illumination das alles umgesetzt hat, ne? Also ich will fast sagen, das sah schon fast besser aus als die letzten drei Pixar-Filme.
Ja, es sah wirklich geil aus. Also
es war heftig gut.
Die hatten ja auch eine gute Vorlage. Bei Pixar hast du ja immer das Problem, dass so, wenn du echte Menschen darstellen willst, sieht es irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Aber hier hattest du ja genau Videospielcharaktere, die sehr, sehr extrem geil umgesetzt wurden. Irgendwie gefühlt besser als Sonic im Sonic-Film, besser als die Pokémon im Pokémon-Film. Zum Look muss ich aber sagen, ich fand ihn ein bisschen irritierend, weil die Plakate immer sehr bunt und sehr nicht entsättigt, gesättigt aussahen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, im Film lag immer so ein bisschen ein Filter drauf, weißt du? Als hättest du irgendwie bei Minecraft diesen einen coolen Shader angemacht oder irgendwie sowas. es war immer so ein bisschen, nicht entsetzt, aber so einen gewissen Look. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm. Aber ich hab mich gefragt, warum die das gemacht haben. Keine Ahnung.
Das ist schwer zu sagen. Also das war wahrscheinlich am Ende, irgendjemand hat gesagt, das sieht vielleicht so besser aus. Also ich fand es jetzt persönlich nicht schlimm. Zu bunt ist dann auch manchmal too much.
Ja, ja.
Also du hattest ja durch die Lava und durch das Bowser Castle ja fast schon, ne, gab's ja auch immer sehr grelles, helles Licht von der Lava. Vielleicht einfach, um das ein bisschen mehr hervorzuheben oder so, aber wie auch immer, das ist einfach also sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht als Kritikpunkt an. Vielmehr möchte ich eher loben, wie großartig die Charaktere umgesetzt haben, weil eine Angst, die ich sehr hatte, war, dass allen voran natürlich auch Mario selbst durch die Stimme von Chris Pratt ein komplett anderer Charakter wird, ne? Weil ich meine, du hattest bisher, ne, wer die Videospiele nicht kennt, was ja unwahrscheinlich ist, aber falls ihr die Videospiele nicht kennt, da sind ja größtenteils die Charaktere alle von Charles, wie heißt er? Heißt er Martinet? Charles Martinet?
Ja.
Lass mich kurz gucken, ich glaube ja. Gesprochen, ne? Der spricht ja gefühlt da bis auf die weiblichen Charaktere fast alles. Übrigens sehr schönes Easter Egg, dass er auch zwei Charaktere im Film, im Originalton gesprochen hat, fand ich sehr schön als Hommage. Aber die Spieler an sich geben ja allgemein jetzt nicht so viel an Tiefe der Charaktere her oder irgendwelche Story. Ich meine, jetzt im späteren Verlauf hattest du halt sowas wie Super Mario Sunshine, ne, wo Mario und seine Truppe in Urlaub fährt und dann da konfrontiert ist von diesem Schmierenfink, der die ganze Stadt versaut und du musst sie wieder sauber machen, ne, oder so. Also es gibt halt schon Storystränge, die man verfolgen kann. Aber allen voran haben die Charaktere keinen Charakter effektiv. So, Peach ist irgendwie die Prinzessin, die immer nur entführt wird. Mario ist der Klempner, der aus irgendeinem Grund Superkräfte hat irgendwie. Und in dem Film fand ich wirklich sehr schön, auch allen voran Peach, die von Anya Taylor-Joy großartig gespielt war, so als Bad Woman einfach schon mit rein. Also die war jetzt nicht die Prinzessin, die entführt wurde, sondern die hat halt auch selber Energie mitgebracht, was sehr schön war. Und ich fand, die Charaktere wurden sehr gut abgebildet, ne? Luigi so ein bisschen der Ängstliche. Ich sehe auch schon den Luigi's Mansion Film vor mir, ne? Also das es ist wirklich, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn die jetzt sagen, okay, Illumination ist jetzt mit den Minions soweit fast durch, ne? Ist ja schon eine fast ausgelutschte IP. setzen wir uns jetzt auf die Nintendo IP und realisieren einfach ganz viele Filme oder Geschichten aus diesem Universum. Und die haben mit dem Film auf jeden Fall bewiesen, dass sie es drauf haben. Und gerade weil halt auch gefühlt die Hälfte der Besatzung, die da mitgearbeitet hat, ultimative Mario-Fans sind, merkst du das auch einfach in jeder Pore des Films und das finde ich geil.
Du hast jetzt sehr viel aufgemacht, ich wollte noch mal ein paar Punkte aufgreifen.
Ja, sorry. Ja,
zum,
ja, ja.
Zum einen fand ich auch Bowser als Bösewicht gut umgesetzt.
Auf jeden Fall.
Ne, weil
Jack
der halt
Black,
nicht,
Alter.
Der war nicht einfach nur böse, sondern der hatte schon so ein Motiv, was jetzt nicht besonders tiefgründig war, aber der Charakter war halt schon vielschichtiger, als ich erwartet hatte, was ich sehr schön fand, weil ich ja immer sag, der Held steht und fällt mit dem Bösewicht und so. Und ich hatte auch ein bisschen Sorge, das, was du bei den Charakteren hast, bei der Handlung, weil die Spiele ja jetzt auch nicht so viel Handlung bieten. Und ich finde, auch das haben sie sehr gut umgesetzt. Das war eigentlich so eine klassische Heldengeschichte, wo Super Mario so reingeworfen wird. Das hat man ja in den Trailern auch so ein bisschen gesehen. Und dann hast du diesen Weg wirklich von einer klassischen Heldenreise, so es geht los, Abenteuer und dann, oh, es gibt einen Kipppunkt und so. War jetzt nicht die absolute Neuerung in der Story-Erzählung, aber fand ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm, hat auch voll ausgereicht. Das auf jeden Fall. Also hat mich gut abgeholt, die Story, dass ich gesagt habe, ja, das reicht mir auf jeden Fall für den Film. Darum ging es jetzt auch nicht zwingend immer. Und das, was du gesagt hast, dass das ja Potenzial hat für viel mehr, das haben wir ja danach auch so ein bisschen schon unter uns besprochen gehabt, dass es eine Aftercredit gibt, wo noch ein Charakter angeteasert wird, der jetzt hier noch nicht drin war, dass es noch andere Charaktere gibt, die hier auch immer noch nicht dabei waren. Ne? Also Waluigi, Wario, Daisy, das sind alles Charaktere, die hier überhaupt nicht genannt wurden oder überhaupt nicht erwähnt wurden. Und so Waluigi, Wario, da kann man auch noch mal so eine Doppelwelt-Story irgendwie aufmachen, wenn man das möchte. Und ich hatte auch so ein paar
Multiversum, magst du doch so
gerne. Ja, genau, toll. aber es gibt ja bei Mario auch so Unterwelten und so. Und ich hatte so viele Kommentare noch dazu gelesen, was man noch machen könnte. Also jemand hat das NCU, das Nintendo Cinematic Universe, gebaut gedanklich, das im nächsten Film dann irgendwie, keine Ahnung, Bowser hat ein Baby, ne, Bowser Junior und so. Und dann musst du halt darauf achten, so wie jetzt hier in der After-Credit-Scene, dass immer neue Charaktere so ein bisschen angeteasert oder eingeführt werden, wie beim MCU, dass du quasi so Cross-Promo-mäßig hast. Dann kommt ein Kirby-Film, dann kommt vielleicht irgendwie ein Animal Crossing-Film, dann kommt irgendwie ein Film, wo Link angeteasert wird und irgendwann endet alles in Super Mario, in Super Smash Bros. Als Endgame quasi.
Das wäre wirklich, ich meine, Legend of Zelda bietet ja auch so viele Story, die sind ja tatsächlich story-intensiver auch die Spiele als jetzt Super Mario.
Genau, ja.
Aber gerade das, was du gesagt hast, muss ich ehrlich sagen, das wurde ja oft auch kritisiert, ne? Also gerade, dass nicht alles drin ist oder dass zu wenig Easter Eggs drin sind.
Nee.
Ich habe teilweise Stimmen gehört, wo ich also da war zu wenig im Hintergrund zu tun und da war zu wenig Innovation drin. Aber ganz ehrlich, also du kannst mir nichts erzählen, aber der Film ist angesetzt als Start einer Reihe. Das ist kein Standalone. Auf keinen Fall ist es ein Standalone. Du hast immer noch den Blick Richtung Kids, ne? Also du merkst halt schon, der ist auch viel auf die Kinder fokussiert, dass du halt nicht nur die Nerds aus den 90ern mitnimmst, die da mit Mario aufgewachsen sind.
Aber das ist ja richtig, das musst du ja machen. Genau. Ne? Du musst ja beide Generationen abholen.
Richtig. Und das haben die auf jeden Fall geschafft. Also ich saß im Kino wie ein kleiner Junge und habe mich einfach nur gefreut. Du hattest zwar ab einem gewissen Moment im Film so einen gewissen Kipppunkt, wo es sehr schnell plötzlich dann Richtung Ende ging. Also du hast einen sehr langsamen Aufbau, also was heißt langsamen Aufbau, aber du hattest einen sehr Aufbau, wir gehen jetzt dahin, dann gehen wir dahin, dann gehen wir da und dann kam Cut und Finale. Und das kam sehr plötzlich für mich, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich vielleicht doch ein, zwei Punkte abziehen, weil da hat man gemerkt, entweder haben die was weggecuttet oder, keine Ahnung, da war einfach, okay, der Film muss jetzt 90 Minuten sein und darf keine Minute länger laufen. aber ich kann wirklich die Kritikerstimmen überhaupt nicht verstehen. Ich habe gerade noch mal geguckt bei Rotten Tomatoes, 56% Kritiker und 98% Zuschauervoting.
Also der macht einfach Spaß.
Und da braucht ihr euch wirklich nicht verstecken. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie er auf Deutsch ist. Ich habe den Trailer gesehen, ich fand den auf Deutsch, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber immerhin ist auf Deutsch nicht, keine Ahnung, Katja Kasavitz spielt Peach und weiß ich auch nicht, Till Schweiger spricht Mario, sondern es sind halt eigentlich, glaube ich, hauptsächlich die Synchronsprecher, die auch die Schauspieler in sämtlichen Filmen, so, ne, der Synchronsprecher von Chris Pratt spricht dann da auch Mario und so eine Geschichten. Aber naja.
Ich wollte noch kurz den Humor analysieren, denn ich glaube, das ist eine richtig gute Blaupause dafür, warum das eigentlich so gut funktioniert. Weil viele Elemente jetzt nicht unbedingt besonders krass witzig oder neu sind, aber der Film nämlich eine Besonderheit hat. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da läuft irgendwie Mario über eine Brücke und dann fliegt dem Fisch ins Gesicht. Wäre im Minions-Film oder so ein okayer Witz, aber es ist halt der Fisch, der in den ganzen Super Mario-Spielen über die Brücken fliegt und Mario dich dann, oder Mario dann von der Brücke haut. Und diese Referenz, die seit 30, 40 Jahren in Spielen aufgebaut wurde, jetzt Callback-mäßig in diesem Film zu haben, das macht den großen Humor bei diesem Film aus. Weil du die ganze Zeit immer wieder Referenzen zu den Spielen hast, die deswegen witzig sind, weil es Referenzen sind, die wir schon seit 30 Jahren kennen.
Ja, es ist alleine die Tatsache, ne, wenn's, also sieht man ja auch schon im Trailer teilweise, wenn die da ihre Karts zusammenbauen für diese Reise da mit den, wo die dann Mario Kart quasi nachstellen. Wo sie dann da vor diesen Geräten stehen, wo sie dann aussuchen, welches Fahrzeug, welche Räder, welcher Flugsegel. Das ist halt einfach, das ist in dem Moment nicht lustig. Also es ist eigentlich nicht lustig, aber dadurch, dass du das aus den Videospielen kennst, ist halt der Humor einfach direkt, du freust dich einfach, dass es so da ist. Total absurd eigentlich. Deswegen auch die Frage einfach, ne? Glaubst du, dass der Film unterhaltsam ist für Leute, die noch niemals, also meine Mama jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Mama in den Film schicke, hat die Spaß mit dem Film?
Ich glaube schon, dass du ein bisschen, also dass du auf jeden Fall Spaß hast, aber ich glaube nicht so wie wir.
Ja, ich glaube auch.
Aber ich hatte sehr viel gelesen in den Kommentaren auch, dass Kinder da drin waren. Und ich fand schön, ein Junge wurde zitiert mit, das ist der beste Film aller Zeiten. Und ich glaube, also wenn du halt irgendwie 10 bist oder so, oder 11, und du spielst die Spiele gefühlt den ganzen Tag, ne, und das ist so deine Kindheit, und du feierst das. Und dann gibt es so einen guten, hübsch aussehenden, mit Referenzen vollgeklatschten Film, dann bist du, glaube ich, so glücklich als Kind, wie du es nur sagen kannst. Also stell mal vor, wir hätten in unserer Prime so einen Pokémon-Film bekommen, wie wir ihn uns mal gewünscht hätten.
Eine gute Videospielverfilmung, ne? Das ist ja auch nochmal ein Thema. Wir hatten jetzt in diesem Jahr schon zwei geile Videospielverfilmungen. The Last of Us als Serie und den Super Mario. Also es geht wirklich in die richtige Richtung. Ja. Das ist ein Traum als Kind. Ja. Also
ich bin mal gespannt. Es gibt ja auch den Stern als Element in dem Film. Ohne jetzt groß zu spoilern, aber ich glaube, da könnte man auch noch mal was draus machen, weil du ja auch bei Mario Party diese Sterne so über die Welt verteilt hast. Und also, du hast so viele Möglichkeiten, diese ganzen Filme umzusetzen. Ob man, also ich will hier mal einfach eine Prognose in den Raum werfen, vielleicht habe ich ja recht, ob das dann sowas wie der Tesseract bei den Avengers wird und dann zum Beispiel Bowser versucht, noch mehr Sterne zu sammeln und dann ist aber ein Stern in der Animal Crossing Insel. Und ein Stern ist bei Link und Zelda. Und ein Stern ist bei Kirby und so. Und dann versucht er quasi, die ganzen zusammenzusammeln, um dann Mario doch irgendwie platt zu machen oder so.
Das wäre irgendwie abgefahren, aber ich glaube schon, dass sie jetzt erstmal langsam starten.
Also musst du aber auch. Du darfst es jetzt nicht überladen. Du darfst jetzt nicht hier den.
Mach nicht den DC.
Genau.
Mach nicht den Justice League.
Ich wollte genau das so sagen, ja.
Also ich vermute mal, im nächsten Film wird höchstwahrscheinlich Wario und Waluigi irgendwie thematisch rein. Oder es wird noch mal irgendwie mit Bowser irgendwie einen Aufbau geben. Du hast aber immer noch, also du hast so viel Potenzial. Du hast noch Super Mario Galaxy, dass du mit Rosalia da durch die Galaxie und die Planeten rettest. Also der Kern des Ganzen bleibt, Bowser versucht irgendwie Peach an sich zu reißen, die Welt an sich zu reißen, wie auch immer. Das ist als Meta-Story allgegenwärtig und ich vermute, dass er jetzt erstmal ein paar Filme das versucht durchzuziehen und es wäre natürlich geil, wenn er dann so Schergen wie Wario und Waluigi dann auf seine Seite zieht, die dann gegen Mario kämpfen, also dass nicht er selber dann wieder im Vordergrund steht. Es gibt so viele geile Klamotten.
Eigentlich wäre es smart, dann so wie Marvel Standalone-Filme zu machen zu den einzelnen Figuren, also irgendwie, keine Ahnung, Wario und Waluigi haben dann irgendwie Kontakt mit Mario und dann in irgendeinem Film kriegen die Kontakt zu Bowser und kommen dann auf seine Seite. Weißt du, dass du die Figuren erst aufbaust und dann dieser Effekt halt da ist, wie bei einem
wie bei Sonic 2.
wie bei einem Infinity War, dass plötzlich alle Helden da sind, die du kennst.
Ja, Also ich bin wirklich gespannt, weil das Mario-Universum bietet sehr, sehr viel guten Stuff. Ne, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Paper Mario, du hast diese ganzen einzelnen Spiele, ne, Yoshi's Island gab's ja noch und diese Wario-Spiele, selbst um Wario ist ja ein ganzes Team an Charakteren noch dabei. Also diese ganze Geschichte hat sich jetzt über, sind wir mal ehrlich, fast 40 Jahre entwickelt und jetzt ist der Moment, wo diese ganzen Charaktere und Storylines filmisch umgesetzt werden können und es ist einfach großartig und ich freue mich da wirklich sehr drauf, das weiter zu verfolgen und ich bin gespannt und die Innovationen, die halt jetzt für die Kritiker gefehlt haben, die können die in den nächsten Filmen immer noch auspacken. Ich persönlich glaube immer noch, dass ich für Illumination und Nintendo war das, glaube ich, keine sichere Nummer. Wenn wir mal ehrlich sind, weil es ist so viel schon ausprobiert worden in dem Bereich, ne? Also so viele Videospielverfilmungen, die gefloppt sind, das ist immer noch ein heißes Pflaster. Und jetzt, also ich glaube, was war das nochmal? Die haben jetzt in einer Woche haben die den bisher meist ertragreichen Film in 2023 quasi.
Ja, sie hatten auch den besten Filmstart eines Animationsfilms jemals. Man muss dazu sagen, Alter, da war, glaube ich, ein Tag mehr drin wegen der Osterfeiertage. Aber besser als Frozen 2. Und ich guck gerade noch mal was. Warte mal. Denn ich hatte auch eine Rechnung gelesen. Man muss tatsächlich überlegen, der Film steht jetzt gerade laut IMDb bei 420 Millionen Einspielergebnis.
Meine
Herren, das ist für Nintendo krass viel, wenn man überlegt, wie oft sich ein neues Super Mario jetzt verkaufen würde. Ne? Also das kommt irgendwie raus, du verkaufst es 10, 20 Millionen Mal, dann kannst du irgendwie den Preis runterrechnen, minus die Verkaufsabgaben, die runtergehen. Für Nintendo kannst du kalkulieren, wie viel machen die mit einem Spiel? 500 bis 800 Millionen, hätte ich jetzt mal geschätzt. Der Film,
das kann ich gar nicht sagen, ja.
Der Film wird, denke ich mal, eine Milliarde machen.
Ich glaube
auch. Der ist noch nicht mal in Japan gestartet. Der liegt jetzt schon, wie gesagt, bei fast einer halben Milliarde. Das ist so viel lukrativer, alle zwei Jahre oder anderthalb Jahre einen Animationsfilm rauszuhauen, als neue Spiele zu entwickeln.
Und das Schöne ist, und das hoffe ich ja, ne, bald kommt wieder eine Nintendo Direct und es wird spekuliert, dass ein neuer Mario-Teil angekündigt wird. Und Mario Odyssey ist jetzt, 6 Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wann Mario Odyssey rauskam. Übrigens auch großartiges Spiel. Also Mario Odyssey war auch fantastisch. Ja, die hören ja auch nicht auf, geile Mario-Spiele zu produzieren. Es wird nicht langweilig. Und das wäre halt auch nochmal ein Anreiz mehr, da noch mehr Gas zu geben. Und also außer die machen die Teile dann beschissen, ne, so Assassin's Creed-Style. Lieber mal jedes Jahr ein Spiel raushauen.
Ja, das ist, aber guck mal,
das lieber nicht.
Ich hatte gegoogelt, Odyssey hat sich 20 Millionen Mal verkauft. Wenn Nintendo wirklich 50 Euro Gewinn macht pro Spiel, Gewinn. Ja,
was auch schon unwahrscheinlich ist.
Genau, dann haben die, lass es Umsatz sein, ne, bevor der Handel dann
noch. Ich würde mal sagen, die machen wahrscheinlich pro Spiel so 20 Euro, 10, 20 Euro Gewinn wahrscheinlich. Wenn man mal alles abzieht, von Marketing bis Produktion irgendwie, keine Ahnung.
Ja, dann nimmst du mit dem Film mehr ein.
Ja. Geht natürlich auch noch ein Brocken an Illumination und weißt du, aber du hast schon recht, also es ist. Und es ist halt so eine, also jetzt ist es wirklich eine sichere Nummer. Du hast die Leute angefixt. Ja. Und wie wir sagten am Anfang, du kommst da raus und du willst sofort den nächsten Teil sehen. Du bist süchtig.
Ja.
Weil du bist halt in dieser Bubble drin. Du fühlst dich wohl. Du fühlst dich wieder wie ein kleines Kind. Die kleinen Kinder fühlen sich wohl. Die fühlen sich nicht wie ein kleines Kind, aber die fühlen sich, weiß ich nicht. Die lieben es einfach, das auch zu gucken. Das ist so Win-Win für alle einfach. Deswegen.
Ja, und du kannst jetzt natürlich auch Merchandise verkaufen. T-Shirts, Plüschfiguren, Spielzeug und alles. Ja, ja. Die Spiele verkaufen sich bestimmt auch noch mal besser. Aber ich muss sagen, also wenn das jetzt der neue Big Shit wird, so, ne? Wenn das jetzt so das nächste Ding wird über die nächsten 10 Jahre, dann bin ich eigentlich ganz froh. Weil eigentlich ist das echt cooles Material, es ist eine coole Handlung, die Charaktere sind irgendwie auch mit ein bisschen Wert, so füreinander einstehen oder so untereinander irgendwie seinen Bruder unterstützen oder auch Peach so als starke weibliche Persönlichkeit, die Mario erstmal zeigen muss, wie es überhaupt läuft und so.
Ja.
Finde ich das eigentlich echt cool für Kinder, so das als Message.
Absolut. Und da muss sich Disney jetzt wirklich in Acht nehmen.
Ja,
Disney muss sich jetzt wirklich was überlegen, weil Illumination könnte das werden, oder ist es ja eigentlich schon fast, was Disney für uns als Kinder war damals.
Ja.
Da freut man sich dann vielleicht jetzt nicht mehr auf den neuen Disney-Film als Kind, sondern auf den neuen Illumination-Film. Ich meine, dort ist die Minion-Filme okay, die Sing und ich glaube Pets war auch von denen, die waren okay. Die haben bestimmt auch viele begeistert, aber das ist nochmal ein anderes Level. Das ist ein Ding, da fieberst du drauf hin. Und ich als erwachsene Person, klar, ich hab eine Vorgeschichte in dem Bereich, du auch. Und wie gesagt, ob das jetzt jeden anspricht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass die Eltern, die noch nie ein Nintendo-Spiel in der Hand hatten, mit ihren Kindern da reingehen, auch eine Menge Spaß haben werden.
Ja, das glaube ich auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Illumination dadurch noch mal wachsen wird, das werden die, glaube ich,
ja, auf jeden Fall.
Dass dann noch mehr eigene Produktionen dadurch finanziert werden können.
Ja, ja.
Also vielleicht,
ich bin sehr gespannt.
Ja, also vielleicht sorgt das ja auch mal dafür, dass Disney sein Shit ein bisschen together kriegt, weil die letzten Filme, das waren wirklich keine Banger. So. Also da muss man jetzt mal vielleicht, wenn noch mal Konkurrenz jetzt kommt, vielleicht noch mal was machen.
Ja, die bei Marvel, ich glaube, da gab es auch schon wieder einen Belegschaftswechsel. Da ist ja gerade auch ein bisschen mies. Star Wars haben sie jetzt einiges Neues angekündigt und da scheint ja auch die letzten Produktionen ganz gut gewesen zu sein. So Andor habe ich leider noch nicht gesehen, aber soll ja auch sehr geil gewesen sein. Und die haben jetzt auch bei auf der Star Wars Celebration so eine Knet-Serie von Star Wars, so im Stavon Wallace und Gromit angekündigt und so, sah auch sehr cool aus. Also im Bereich Star Wars kommen sie wohl schon irgendwie weiter. Marvel und Disney und Pixar allgemein, also Elementary wird jetzt viel über Pixar entscheiden, denke ich mal. Sieht auch ganz nett aus, aber wie gesagt, Illumination, die haben damit jetzt absolut, und Nintendo auch, also besser hätte es, glaube ich, für beide Parteien nicht laufen können und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt.
Ja, same.
Ja.
Also ich glaube, wir können gespannt sein, das war auf jeden Fall ein guter Grundstein. Dass wir noch viele tolle Sachen hoffentlich erwarten können und hoffentlich auf dem gleichen Niveau.
Genau. Daher, zieht euch den Film rein. Im besten Fall im Originalton, weil es gab auch viele Stimmen, die sich beschwert haben, dass Kinder im Saal nicht ruhig sein können. Was eine Überraschung, dass Kinder im Kino nicht ruhig sind. Im Originalton habt ihr keine Kinder drin. Kann ich euch schon mal so viel sagen.
Außer so Schnösel, die halt Englisch schon ab im Kindergarten haben.
Ja, aber die
Die können ja die Klappe halten.
Aber die dürfen dann auch nicht reden, wenn die
Wollen wir eigentlich auch immer sagen, was wir dem Film gegeben haben? Weil wir reden jetzt immer so viel, klar, aber fassen das nie so.
Ja, können wir gerne machen.
Ich glaube, wir haben
sogar dieselbe.
Ja.
Ja, wir haben dasselbe gegeben. Wir haben beide, glaube ich, eine 8, ne?
Genau, ja.
Genau. Also, es ist schon großartig, aber ein Ticken fehlte noch. Wie gesagt, bei mir war es der Umbruch. Irgendwie das Ende kam zu schnell und dann war zu schnell vorbei. Also, der hätte ruhig noch eine halbe Stunde länger gehen können. Aber ansonsten wirklich meckern auf hohem Niveau. Also, wirklich großartiger Animationsfilm.
Ja, das stimmt.
Bin gespannt. Wo wir jetzt über einen großartigen Bösewicht gesprochen haben, beziehungsweise eigentlich haben wir fast gar nicht drüber gesprochen, aber Jack Black als Bowser war auch fantastisch. Großartige Bösewichte haben wir aber auch von euch erfragt. Ich muss den Knopf finden.
Ja, jetzt aber schnell.
Der 42er, wo bin ich jetzt in der Badewanne gelandet hier oder was? Der 42er der Woche. Okay, das war völlig verkackt, ist auch egal. Ihr wisst, worum es geht.
Gut.
Ich weiß auch, ich habe irgendwo falsch dran gedreht gerade. Der 42er der Woche war in der letzten Woche. Wer ist euer oder was ist euer Lieblingsfilmbösewicht? Mhm. Und auch da habt ihr wieder ordentlich abgeliefert. Vielen, vielen Dank dafür.
Yes.
Und da werden wir jetzt mal kurz drüber gucken. Also wir brauchen eigentlich gar, also von meiner Seite, ich brauche gar nichts nennen, weil ihr habt eigentlich mir alles vorweggenommen, außer einen. Und das ist Nihil Baxter. Das ist mit einer meiner Lieblingsfilmbösewichte. Die anderen, die kommen gleich alle noch. Hast du einen Lieblingsfilmbösewicht?
Ich muss gerade gucken. Achso, ja, 00 Schneider. Ne? Klar. Du musst Kontext liefern. Ich kenne die.
Ich habe nur darauf gewartet, dass du fragst, aber du hast es selber rausgefunden. Das finde ich gut.
Ja, ich kann Google. Ich war völlig irritiert und dachte, okay, was ist, wo, was, wie? Natürlich. Helge Schneider. Aber hat einer sogar geschrieben, Nihil Baxter.
Ernsthaft?
Ja, ich sehe es gerade.
Wen darf ich loben? Das habe ich ja gar nicht gesehen.
Der Lindmann. Nihil Baxter, der den Kommissar mit cleveren Bildbearbeitungen zum Äußersten treibt. Da muss man nichts mehr sagen. Geil.
Ja, danke. Danke. Dann stehe ich wenigstens nicht ganz alleine da. Wunderbar.
Jemand hat geschrieben, Hannibal Lecter. Gehe ich nicht so ganz mit. Ich weiß, der ist mega ikonisch und so, aber also mich hat der Film immer nicht so ganz gekriegt. Aber naja.
Also, ja, aber hat dir der echt nicht gefallen? Wir hatten doch schon drüber gesprochen, ne?
Ja, aber ich habe ja auch gesagt, also ich fand den jetzt nicht Peak of Film Geschichte, aber ich glaube, ich sehe den einfach ein bisschen anders.
Na gut, aber einer auch meiner Lieblingsbösewichte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er aus verschiedenen Perspektiven er zu sehen ist, aus verschiedenen Möglichkeiten, aber immer derselbe Charakter bleibt, ist Biff aus Zurück in die Zukunft. Schreibt auch Biff aus Zurück in die Zukunft, ein Bösewicht, von dem es einige verschiedene Versionen gibt, obwohl er über keine übernatürlichen Kräfte verfügt.
Biff hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, irgendwie, dass das so ein klassischer Bösewicht ist, aber stimmt eigentlich. Finde ich auch ganz geil mit diesen verschiedenen Zeiten, dass man, wie du sagst, so verschiedene Ebenen des Bösewichts kennenlernt.
Ich finde, allgemein haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier super viele spannende Sachen, die man auch gar nicht hier zum Beispiel, irgendjemand, ich find's gerade nicht auf die Schnelle, doch hier, J.M. Heischt hat mehrere genannt, aber einen fand ich sehr interessant, J.K. Simmons als Terence Fletcher in Whiplash. Jetzt eine legendäre Performance, man hat wirklich Schiss vor ihm, sehr vielschichtig in Motiven und Handlungen. Also auch das ist ja ein Antagonist, ne? Es ist ja auch ein Bösewicht eigentlich. Deswegen sehr, sehr gut mitgedacht, ja.
Bei Whiplash hat man ja auch das Geile daran, dass du den Bösewicht nicht bekämpfst, sondern das Problem ja ist, dass du mit ihm arbeiten musst.
Du musst ihn überzeugen. Das ist viel schlimmer, als ihn zu bekämpfen, fast schon.
Wahrscheinlich wirklich, ja. Ich wollte noch kurz, bevor mir das Leute ankreiden, zu Hannibal Lecter sagen, das ist, eigentlich ist er ja auch nur so ein halber Bösewicht, weil er eigentlich ja auch hilft. Und der eigentlich zu verfolgende Bösewicht ja ein ganz anderer ist, aber trotzdem ist er irgendwie immer als der Bösewicht gesehen worden.
Ja, das Ding ist halt, er ist ja nicht nur der Hannibal Lecter aus Schweigen der Lämmer. Es gibt ja noch Fortsetzungen und da ist er halt Roter nicht Drache mehr in seinem Knast. Ne? Genau, Roter Drache, Hannibal, da ist er ja wirklich der Bad Boy und der Antagonist.
Ja, gut zusammengefasst, dieser Typ, der Menschen
ist. Bad Boys. Ja, im Schweigen der Lämmer ist der Antagonist ja eigentlich Buffalo Bill, ne? Deswegen wirkt das vielleicht nicht so, aber ich muss sagen, wenn man sich jetzt auch die Serie wobei in der Serie ist er auch eigentlich eher derjenige, der hilft. Auch so ein bisschen Antagonist, schwer zu sagen. Hannibal Lecter, einfach schwerer Charakter, muss man einfach dann einfach mal so.
Dann hat hier lassen. Lea noch geschrieben, Herr Kackmann aus Bibi und Tina. Klar. Natürlich.
Ist mir auch in Erinnerung geblieben, das stimmt, ja.
Und Lady Iduna hat geschrieben, fand ich auch witzig, den Satz, Nosferatu aus Nosferatu. Der Film ist in meinen Augen...
Gut, dass er es noch dabei geschrieben hat.
Der Film ist in meinen Augen nicht gruselig, zumindest wenn man ihn sich heute... Moment. So, sich heute ansieht, aber die Art, wie Max Schreck gefilmt wurde und wie er spielt, hat dafür gesorgt, dass ich mich noch die Wochen nach dem Ansehen von dem Typen verfolgt gefühlt habe.
Das ist auf jeden Fall auch noch ein Film, den ich mir irgendwann mal geben muss. Alleine schon wegen der SpongeBob-Folge, die wir ja vor ein, zwei Folgen auch schon mal besprochen hatten.
Wehe, die Szene mit dem Lichtschalter kommt nicht vor.
Da wäre ich jetzt aber schon enttäuscht, wenn ich den Film gucke und der flackert nicht mit dem Licht. Also das war doch eindeutig eine Aufnahme aus dem Film, aber wir brauchen mal nicht drüber reden.
Oh, Carina schreibt, der gruseligste war Ivan Drago aus Rocky 4. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen fand ich den Typen total verstörend. Den fand ich auch krass tatsächlich. Also allein durch sein optisches Erscheinungsbild und diesen geschichtlichen Hintergrund des Kalten Krieges, muss ich auch immer sagen, ich vergesse auch manchmal, dass da noch zwei Rocky-Filme zwischen liegen, weil der irgendwie so mit der ikonischste auch war nach dem ersten.
Findest du echt?
Ja, also wenn ich an Rocky denke, dann denke ich erst immer an den ersten Rocky und dann immer an den Kampf gegen Ivan Drago.
Ja, bei den Rocky-Filmen allgemein bin ich auch immer wieder verwundert gewesen, wie bedrohlich die Antagonisten wirklich wirken. Also die boxen ja eigentlich nur, aber es wirkt immer so, als würden die sich gegenseitig umbringen gleich.
Ja, das stimmt. Ja, das muss auch spannend sein. Aber bei Rocky gibt's ja auch keine Gewichtsklassen oder sonstiges. Einfach.
Das stimmt.
Das war vollkommen egal. MC Crazy hat noch geschrieben, Schwester Ratchet aus einer Flug über das Kuckucksnest. Fand ich auch, schreibt noch, diese Frau ist einfach die Reinkarnation des Bösen. Und ich glaube, da finde ich auch so schlimm. Es ist ja nicht so, ich möchte die Weltherrschaft übernehmen, sondern im Kleinen.
Ja.
Aber du kannst nichts dagegen tun. Sie hat die absolute Gewalt über dich und eher so psychomäßig.
Das ist ja sowieso, in solchen Filmen ist das ja sowieso immer so, diese Vorstellung, einfach über seine eigene Person und sein eigenes Dasein keine Macht mehr zu haben. Gerade in dem Ausmaß, dass man einfach alles, was man sagt, als verrückt abgestempelt wird.
Ja,
das ist ja in dem Film auch der Fall. Aber ja, auch eine Antagonistin, auf die ich niemals gekommen wäre. Also ihr habt euch echt krasse Gedanken gemacht, muss man einfach auch mal sagen.
Aber hat sogar einen Oscar, glaube ich, gewonnen damals, ne?
Ja, der hat, ich glaube sogar, oder mehrere, weiß ich nicht. Aber ja, zu Recht auf jeden Fall. Hatten wir auch schon auf unserer Liste, falls ihr einer Flog übers Kuckucksnest von uns nochmal reviewed hören wollt, dann müsst ihr euch einmal durch die, hört einfach alle Folgen. HF Junger hat geschrieben, Saruman ist mein liebster Filmbösewicht, weil er zwar extrem bedrohlich ist und beinahe gegen Rohan gewinnt, aber zwischendrin und am Ende einiges wegstecken muss. Auch wenn die Hobbit-Filme natürlich nicht so genial wie die Herr-der-Ringe-Filme sind, fand ich ihn auch da sehr gut, eben weil er noch auf der Seite des Guten steht, aber man schon hier und da leichte dunklere Tendenzen spürt. Ja, also finde ich auch tatsächlich, du hast ja eigentlich bei Herr der Ringe Sauron als obersten Bösewicht, der, und Saruman wird ja nur so ein bisschen gelenkt von ihm, aber auch da kann ich nachvollziehen. Also
ja, auch ein nicht einfacher Charakter, sondern vielschichtig, dass er irgendwann doch anders ist, als man dachte.
Das habe ich auch als Kind nie gerafft, ne? Das hat ewig gedauert. Ich habe ja Herr der Ringe schon sehr, sehr früh gesehen mit meinem Vater und ich habe nie den Unterschied zwischen Gandalf und Saruman verstanden. Kein Scheiß, jetzt war für mich beides alte Männer mit Bärten.
Alte weiße Männer.
Ja.
Ja, falls einer mal so das erklären kann, wir würden uns erfreuen. NotD6 hat geschrieben, und den Kommentar will ich auf jeden Fall unterstreichen, wenn es einen schlimmen Filmbösewicht gibt, dann ja wohl der im realen Leben einer der grausamsten und menschenverachtendsten Kreaturen der Welt war, Ralph Fiennes als Amon Göth.
Der aus Schindlers Liste, ne?
Genau, richtig.
Ja, boah.
Also das war wirklich hart auch, wie er da einfach so, ja, es gibt so viele unangenehme Szenen in Schindlers Liste mit dem. War das nicht auch das, wo er mit dem Gewehr einfach von seinem Balkon so runtergeballert hat und sowas?
Ja. Ich habe so viel verdrängt von dem Film, fällt mir gerade schon wieder auf. Ne? Ich versuche gerade auch Szenen wieder zu rekonstruieren, aber immer, die fallen mir immer nur dann ein, wenn einer an mir ein Stichwort, wie zum Beispiel das, jetzt weiß ich, wie er da, weil es stand ja nicht sogar oben ohne da und hat da einfach runtergeballert.
Ja, ist richtig, genau. Die Leute müssen da irgendwie arbeiten und er schießt einfach so, als wäre das, keine Ahnung, wie so ein Videospiel einfach. Also es ist keine Menschen und das ist halt, glaube ich, immer ganz schlimm, wenn du weißt, okay, das hat halt auch tatsächlich einen richtigen Hintergrund.
Und das zeigt einfach, dass oft in Filmen der Antagonist viel wichtiger ist als der Protagonist. Also, dass du einen guten Schurken hast, ist viel wichtiger als einen guten Helden, weil du dann viel mehr mit dem Helden sympathisierst und du kannst theoretisch ja auch mit dem Antagonisten sympathisieren, was total absurd ist. Ja,
außer jetzt bei Schindlers Liste, da vielleicht wirklich nicht mit
dem sympathisieren. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht nur der Good-Feeling Anti-Helden-Movie. Aber ein Film, der hier auch von Squirrel the Evil, auch geiler Name, hier genannt wurde und der aus meiner Sicht ein bisschen unterschätzt ist John Travolta beziehungsweise Nicolas Cage beziehungsweise John Travolta als Caster Troy aus Face Off. Ich mag den Mindfuck, der eigentlich gar keiner ist und doch irgendwie einer ist einfach sehr. Ja, also Face Off habe ich auch sehr genossen. Großartiger Film, der wirklich absurder nicht sein könnte. Und John Travolta und Nicolas Cage die Körper tauschen, ist einfach nur
oder Gesichter tauschen. Nicht, aber klingt gut.
Kennst du nicht?
Nee.
Auf jeden Fall auch mal, es ist wert, diesen Film sich zu genehmigen, aus meiner Sicht.
Dann können wir noch sagen, zum einen wurde natürlich gesagt, der Riddler, fand ich auch sehr, sehr cool.
Ja, gerade im neuen Batman auch.
Genau, heftig. Ja. Also toller Bösewicht, der halt ein bisschen mehr macht, als nur einfach böse sein. Und dann wurde natürlich auch zu Recht gesagt, der Joker in verschiedensten Formen, vor allen Dingen natürlich von Heath Ledger. Ich muss auch sagen, also, ja, wir werden bestimmt auch noch mal in diesem Podcast über den anderen Joker reden. Aber, ich weiß immer noch nicht, wen ich jetzt mittlerweile auf Platz 1 ist. Beide ganz unterschiedliche Charaktere. Aber, also, der Joker ist fast mein Lieblingsbösewicht, weil ich, also, da ist ja das ganze Bösewicht-Game ad absurdum geführt. Dieses Outside the Box wurde da durchgespielt und er hat einfach kein Motiv. Er ist einfach nur böse. So, fertig. Reicht schon. Und dann macht er einfach Chaos.
Er ist super vielschichtig, der Charakter, obwohl er extrem einfach ist. Und ich meine, wenn man jetzt, also du redest, glaube ich, gerade nur über Jack Nicholson. Jack Nicholson und Heath Ledger wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich deine beiden Präferierten.
Ja, Joaquin Phoenix haben wir ja noch.
Ach ja, den habe ich ja schon. Ja, ich dachte jetzt auch gerade eher auch an Mark Hamill, den man auch mal schon mal gerne vergisst, der ja in den
in der Cartoonserie,
Cartoonserie oder in den Cartoonfilm auch den Joker sehr geil verkörpert. Also es gibt so viele Abwandlungen davon, aber ja, Joaquin Phoenix ist ja mittlerweile auch schon dabei. Ja.
Ja, ach, kommt ja auch noch mal mehr. Ich glaube, also Joker, es ist natürlich mal ein bisschen schwierig, weil je mehr Filme darüber kommen, desto mehr wird dann an so einer Figur rumgedoktert und dann kommt da noch mal was dazu und gerade bei so Comicfiguren wird das irgendwann ein bisschen ad absurdum geführt. Aber so, ja, diese Filme da, wenn du die mal nimmst so als Maßstab, das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Weil da zum Beispiel, sympathisiere ich echt eher mit dem Bösewicht. Was ja eigentlich nicht unbedingt in der Natur des Menschen liegt, dass man das unterstützt. Aber gerade bei Joaquin Phoenix hat er so ein gutes Motiv, dass ich sage, ja, ich verstehe das.
Es ist, also das ist halt auch immer eine Kunst, ne? Einen Antagonisten so zu gestalten, dass du mit wirklich mit ihm sympathisierst und nachvollziehen kannst, warum er das gerade tut. Das ist halt jetzt ganz blöd, jetzt wirklich, ich sympathisiere in keinster Weise damit, aber in Saw hatte ich oft so einen Moment, wo ich kurz immer so gedacht habe, okay, das hat ja schon einen Grund, warum der das macht. Und wie er das macht, ist schon wirklich krass, aber da Leute zu, keine Ahnung, zum Beispiel dann da ist ein Typ, der hat betrunken ein Kind totgefahren und hat Fahrerflucht begangen. Der wird dann in so eine Falle gespannt. Dann kann man schon so ein bisschen mit sympathisieren und sagen, okay, er hat einen Punkt.
Schwierig, schwierig.
Aber ist dann wieder vielleicht ein bisschen, doch ein bisschen viel. Ja. Aber jetzt mal ganz blöd. Ja, bevor wir uns jetzt hier verzetteln und wir haben noch eine Menge vor uns, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Wollen wir das echt noch alles machen? Weil gerade wirklich die Aufnahme, ihr habt das wahrscheinlich nicht so ganz mitbekommen, aber ist Pain für uns.
Ist Pain, aber lass uns einfach mal, wir haben einfach gerade keine.
Wir haben technische Probleme, mehrmals.
Ja, wir haben technische, wir machen hier Aufnahme über Discord, ne, wir sitzen ja leider nicht immer zusammen, und mein Internet sackt hier die ganze Zeit ab und wir müssen mal wieder neu ansetzen. Wir hoffen einfach, dass ihr da nichts von mitbekommt, aber ja, lass uns einfach so wie geplant durchziehen und wenn es halt 20 Minuten mehr sind, ist es halt so. Deswegen, ich wollte eigentlich nur abschließen und den Übergang schaffen. Der weiße Hase aus Pets, schreibt Theresa noch. Klar. Finde ich auch einen sehr guten Antagonisten. und damit schließen wir dieses Thema. Und ihr kriegt natürlich wieder einen neuen 42er der Woche. Denn in der nächsten Woche kann es sein, dass einer von uns beiden einen Film präsentieren muss, den er gezwungenermaßen schaut. Denn wir werden nachher wieder ein kleines Spiel noch machen. Vielleicht ein bisschen in einer gekürzten Fassung, wenn man auf die Uhr schaut. Aber trotz alledem wollen wir mit dem nächsten 42er der Woche ein bisschen Puffer für die nächsten Wochen schaffen. Denn der nächste 42er der Woche ist, welche filmische Bestrafungen würdet ihr gerne hier im Podcast hören? Das heißt, ihr könnt jetzt unter dem Post für die heutige Folge alle Filme schreiben, die ihr so dermaßen scheiße fandet, dass man die hier mal dringend besprechen muss. Ja, so Lucky Luke mit Till Schweiger Niveau oder Rambazamba im Weltall, Alien 2, die Saat des Grauens kehrt zurück. Solche Sachen, dass wir uns einfach was zuwerfen können. Und dann haben wir beide zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann einerseits haben wir den 42er, dann könnt ihr ein bisschen was schreiben und andererseits können wir in den nächsten Wochen immer mal wieder zugreifen an den Stellen, wo es nötig ist. Und einer eurer Filme, der dann quasi in den Kommentaren steht, wird dann einer von uns beiden in der nächsten Woche schon präsentieren. Tja.
Ich freue mich. Das Problem ist ja jetzt, wenn wir jetzt ein Spiel spielen, wissen die Leute natürlich, wer gewonnen und wer verloren hat und können dann trotzdem noch mal extra fies Sachen schreiben.
Ist wahr. Aber denkt einfach drüber nach, dass beide von uns, ne?
Ja, wir werden dann auch immer mal wieder, wenn wir einen Film brauchen als Bestrafung, da gucken und dann da was auswählen. Ja. Also gerne auch irgendwas, was witzig ist, aber trotzdem natürlich bescheuert.
Was sich lohnt zu besprechen, also wir brauchen jetzt keine todlangweiligen Filme, die einfach so, keine Ahnung, von Winde verweht, 4 Stunden nur rumgeschnalze, das ist zwar eine Bestrafung, aber wenig interessant für uns hier im Podcast. Wobei, der vielleicht jetzt, oh, jetzt habe ich es gesagt. Oh Gott.
Scheiße. Naja, gut. Wollen wir zum Spiel übergehen, was wir
bitte
machen?
Ja, bitte. Okay. Ach, denn zum Spiel, nee, zum Film meinst du?
Ach, stimmt, wir haben noch einen Film.
Ja, deswegen habe ich mal einen Cut gesetzt, weil wir haben echt ein bisschen noch was vor uns.
Vielleicht machen wir heute hin, doch komm. Kein Spiel, sondern dann für nächstes Mal.
Ach, du bist auch immer.
Ja, ich muss doch Tasche packen.
Ich halte mich da jetzt raus. Ich halte mich da jetzt. Ja. Mach dann machen wir nächste Woche das Spiel.
Ja, dann. Aber dann haben wir die Bestrafung schon mal. Dann weiß auch keiner, wer gewonnen hat und kann dann extra fiese Sachen nehmen. Okay, ja, Freunde, wir haben wieder ein
Chaos.
Auf unserer besten Liste, die besten Filme, die jemals überhaupt gemacht wurden, der besten Filme aller Zeiten.
Auf IMDb, ja.
Genau, super. Vielen Dank.
Auf IMDb.
Und wir sind mittlerweile angekommen bei Platz Nummer 71, Inglourious Basterds aus dem Jahr 2009 von Quentin Tarantino.
Seventy-first place. Once upon a time in a Nazi-occupied France. Inglourious Basterds from the year 2009. And the director is Quentin Tarantino.
Geil, dass du das Easter Egg mit dem Arbeitstitel eingebracht hast.
Ja, hättest du jetzt nichts gesagt, dann wäre es auch ein Easter Egg geblieben. Aber ich dachte, ich bring's mal ein. So als als kleiner Einstieg in diesen wunderbaren, wunderbaren Film. Ja, Tarantino mal wieder auf der Liste. Es wurde aber auch mal Zeit.
Yes. Die Kurzbeschreibung in einem Satz, yes, die bestimmt komplett hilft. Während des Zweiten Weltkriegs plant eine Gruppe jüdischer US-Soldaten, im vom Nazis besetzten Frankreich führende Nazis zu ermorden, während ein rachsüchtiger Kinobesitzer dasselbe vorhat.
Ja, gibt's gar nicht, dass sogar zwei Leute gleichzeitig Hitler umbringen wollen.
Mensch.
Das hat's bestimmt gar nicht gegeben, so in Wirklichkeit. Ja,
da sind wir. Ich bin gerade auf den Film gegangen und da läuft dann manchmal so ein Clip und es ist toll, weil ich innerhalb von 5 Sekunden Hakenkreuzflaggen und den Hitlergruß gesehen habe. Also
erstmal schön direkt rein in den Vibe.
Ja, also ja. Amerika kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen, was hier vielleicht doch noch mal ein bisschen verpönt wäre. Und
ja
diese Nazi-Thematik mit ganz viel Tarantino-eskigkeit versehen. Also es ist ja nicht immer Humor, es ist so eine Absurdität, die es ein bisschen skurril macht, die es ein bisschen ins Lächerliche zieht, die es ein bisschen amüsant macht, die es aber auch ein bisschen schrecklich macht und so. Also der hat ja mal einen ganz komischen Vibe.
Ja, das ist ja genauso wie bei Django Unchained, was wir schon hatten. Er versucht dem Schrecken mit Brutalität und Humor entgegenzuwirken. Also dieses Lächerliche, was ja am Ende, also wenn sich Hitler darüber aufregt, dass die Nazis den Bärenjuden nicht mehr Bärenjuden nennen sollen oder Bärju, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also es sind ja schon wieder Momente drin, wo so ein bisschen fast schon ja grotesk diese Charaktere da präsentiert wurden. Also ganz kurz auch nochmal, um für alle Leute, die vielleicht ein bisschen Geschichtsmuffel sind und diesen Film geguckt haben, das ist nicht originalgetreu, wie es wirklich passiert ist.
Danke.
Weil, und da rührt ja auch viel dann am Ende vom Spaß, dass es halt jetzt keine historische Darstellung dessen ist, was mal war, in einer überspitzten Form, sondern Tarantino hat, ähnlich wie in einem Film, den wir vor kurzem erst hatten, von wie heißt er, Kubrick, mit Dr. Seltsam, wo ja auch im Prinzip ein ziemlich düsteres Thema genommen wurde, ne, das Thema mit, was wäre, wenn der Atomkrieg ausgelöscht wird. Mhm. So hat sich Tarantino vielleicht ähnlich gedacht, was wäre, wenn Hitler einfach so auf eine andere Art und Weise vielleicht eliminiert wurde und das auf eine sehr wieder so Rache-Movie-like, also ja, ne, so eine rachsüchtige Sache, dass sich im Prinzip die Leute, die von ihm geknechtet wurden, am Ende sofort rächen können. Und ist ja im Prinzip auch Kern vieler Tarantino-Filme am Ende.
Vor allen Dingen durch diese Rache-Sache spannt er auch einen schönen Bogen. Ganz am Anfang gibt's ja Rette die Katz-Szene, wo der Antagonist Christoph Waltz, übrigens, dass der nicht gesagt genannt wurde, also Christoph Waltz, ja, bei dem 42er.
Jo, du hast recht. Doch, er stand drin. Ich meine, ich hatte ihn gelesen. Ja. Also irgendjemand hat es geschrieben, ja, aber
Also
er hätte auf die Liste gemusst, ja.
Als Nazi-Bösewicht, der in einer ganz, ganz ekligen, süffisanten Art da die Leute fertig macht und dann direkt einsteigt, ne, da kommt da hin, so ein Häuschen und hat so eine riesen, fast lächerlich große Sherlock Holmes Pfeife, möchte dann irgendwie ein Glas Milch trinken und lässt dann am Ende irgendwie gefühlt alle abballern. Also ein ganz merkwürdiger Charakter, der aber so unfassbar gut von Christoph Waltz gespielt ist. Weiß nicht, ob du den Fun Fact mal gelesen hast. Ich glaube, Tarantino hatte schon also die Rolle geschrieben und dann aufgegeben, dass er jemanden findet, der den so spielen kann. Und dann kam Christoph Waltz, weil der Charakter Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch sprechen muss. Und
ja,
das kann Christoph Waltz einfach alles.
Es ist wirklich absurd, dass das passiert ist, ne? Also das kann man ja fast meinen, dass Tarantino diese Rolle geschrieben hat, nachdem er Waltz kennengelernt hatte, aber es war genau umgekehrt.
Ja.
Also er hat die Rolle geschrieben und dann kam Christoph Waltz und hat guten Tag gesagt und auf einmal, Alter, aber man muss auch einfach sagen, einerseits ist Hans Lander, also die Rolle von Christoph Waltz, der Lieblingscharakter, den Tarantino von sich selber, also er behauptet von sich selber, es wäre sein absoluter Lieblingscharakter, den er jemals geschrieben hätte, was man absolut nachvollziehen kann.
Ja.
Weil Hans Lander ist halt nicht nur unfassbar böse und durchtrieben, sondern unfassbar charismatisch und gebildet. Und also es ist absurd, wie viele Facetten dieser Charakter fast schon hat.
Ja, und auch er ist so ein bisschen, keine Ahnung, also diese Diskrepanz zwischen diesem Nazi-Sein und Menschen umbringen und dann so, also ich möchte aber hier noch einen Apfelstrudel essen und dann auch bitte mit Sahne und hier noch meine Milch dazu. Passt so überhaupt nicht, aber bietet deshalb so einen Kontrast mit diesem Walzgrinsen dazu.
Ja.
Also verstehe ich auch, dass er sagt, das ist sein Lieblingscharakter.
Absolut. Und das macht den Film am Ende auch aus. Ich meine, du hast super viele tolle Charaktere, ne? Also ich weiß nicht, wie Tarantino das macht, aber es gab ja auch einen riesen Aufschrei damals, muss man auch einfach nochmal festhalten. Genauso wie bei Django Unchained gab es natürlich auch bei Inglourious Basterds diesen öffentlichen Aufschrei, so, das kann er doch nicht machen, wie kann man nur sowas machen? Aber wenn du den Film dann wirklich guckst und siehst, und irgendwie funktioniert es trotzdem, obwohl es so ein wirklich extrem beschissenes Thema einfach ist und er da auf eine sehr brutale Art und Weise rangeht, es funktioniert. Und das liebe ich einfach so an ihm und auch in dem Film.
Was ich erstaunlich fand, als ich den das erste Mal geguckt habe, dass sehr viele Teile auf Deutsch sind. Sich Nazis untereinander einfach unterhalten und er dann gesagt hat, so fuck it, ich mach das einfach auf Deutsch. Und ich glaube, das muss auch für Amerikaner sehr befremdlich gewesen sein, die das gar nicht kennen, dass ein Großteil in einer anderen Sprache gesprochen wird. Für uns natürlich umso cooler. Ne?
Ja, also Französisch und Deutsch war ja der größte Teil des Films.
Ne? Ja, dass er dann auch sagt, ja, das mache ich dann auch so. Ja. Fand ich aber sehr, sehr cool und authentisch. Und gerade diese Kneipenszene, auch sehr, sehr legendär geworden, wo man sich dann als Spion verrät durch eine Handbewegung und so. Also wirklich sehr, sehr cool gemacht.
Auch einfach beeindruckend, dass so, ich weiß gar nicht, Michael Fassbender hat er auch in der deutschen Synchro, wurde der synchronisiert oder kam dann der Originalton? Aber
ich glaube, der hat Deutsch gesprochen einfach. Und das
also im Originalton, klar, hat er da Deutsch gesprochen, aber ich war mir jetzt nicht, ich habe den früher.
Glaube ich, einfach die deutsche Fassung. Da haben sie, also das ist ja alles auf Deutsch. Da haben sie den kompletten Take einfach auf Deutsch genommen. Und auch geil, also das funktioniert ja auch nur im Deutschen, dass er Deutsch redet, aber einen leicht anderen deutschen Akzent hat, wo die Deutschen sagen, ja, er klingt aber irgendwie komisch.
Ja, nee, da ging halt darum, ich hab den nur in Synchroform gesehen bisher und heute habe ich ihn zum ersten Mal tatsächlich im Originalton gesehen und da war ich mir nicht mehr sicher, war das jetzt synchron, ist auch egal, ich fand es sehr, sehr beeindruckend, dass Michael Fassbender so gut Deutsch sprechen kann, also es war wirklich ein minimaler Akzent nur da, was ja auch relevant für die Szene war, aber auch so Sachen wie, dass Daniel Brühl so gut Französisch kann, ne, dass Christoph Waltz so viele Sprachen beherrscht, ist einfach beeindruckend, wenn du diesen Film guckst und dir denkst, so, das kann ja jetzt nicht sein und Diane Kruger hast du auch einfach nicht, also die nimmst du ja sonst in anderen Filmen sehr als Amerikanerin wahr, aber sie ist ja eigentlich eine Deutsche und wie sie den amerikanisch-deutschen Akzent dann, also allein das sind so Themen, die den Film schon sehr fantastisch machen.
Ich habe auch gesehen, August Diehl heißt er, das ist der Nazi, der in der Kneipe dann dazukommt.
Der den Sohn kriegt?
Der da hinten sitzt und das mitbekommt.
Ach
und
so.
Und der spielt auch gefühlt so einen kleinen Hans Lander, der auch so schelmisch da in der Ecke sitzt und ach, ich komm mal hier rüber und ich hab mal so einen Verdacht, aber ich sag das doch nicht, sondern vielleicht kann ich die auflaufen lassen und sowas. Also auch das fand ich sehr, sehr cool gespielt, wirklich. Und man muss dazu sagen, natürlich, Til Schweiger durfte auch ran. Ich glaube, eine Rolle.
Der Schweiger der Woche.
Ich glaube, also, ich möchte ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, auf die Rolle hat er sich richtig einen runtergeholt, dass er
verständlicherweise
sagen kann, unser Till aus Hollywood, ne, der hat ja hier mit den Großen schon gedreht und Oscar-Film und hast du nicht gesehen.
Aber den lasse ich ihm. Der hat gut performt in dem Film. Also kein Scheiß jetzt. Er hatte zwar nicht viel zu sprechen, was vielleicht auch besser so war, aber das, was er machen sollte, hat er sehr, sehr gut gemacht und wenn er immer in jedem Film so spielen würde, dann wäre wahrscheinlich die Welt ein besserer Ort. Aber
ja,
es ist
vor allen Dingen, er sieht ja auch, es geht ja auch anders, dass er dann trotzdem seine Quatschfilme macht. Aber naja. Und ich muss sagen, eine meiner Lieblingsszenen ist auch immer noch, wo Brad Pitt und seine Kollegen sich als Italiener ausgeben und Hans Lander dann mit seinem perfekten Italienisch um die Ecke kommt und sie dann Italienisch sprechen lässt.
Ach so, jetzt, ich dachte, du willst noch weiterreden.
Ja, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Ja, also er lässt sie ja komplett auflaufen da und allen ist klar, alle wissen, was Sache ist und trotzdem diese Boshaftigkeit lässt er sie da nochmal ins offene Messer laufen.
Ja, diese zweischneidige Schwert, ne? Einerseits baust du mit genau dieser Szene eine unfassbare Bedrohlichkeit auf, weil ja in jedem Moment sein kann, fliegen die jetzt auf oder nicht.
Ja.
Gleichermaßen ist es aber auch super witzig, wie der die dann ausfragt und die ums Verrecken versucht, da irgendwie noch das letzte Quäntchen Italienisch aus sich rauszukratzen. Wirklich, also bei dem Film, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Lieblings-Tarantino-Film, auch vielleicht nicht in den Top 3, aber man muss ihm einfach lassen, er ist auch filmisch, also Tarantino weiß einfach, wie man Schauspieler in Szene setzt. Der erkennt Talent und der weiß, dieses Talent zu nutzen. Das ist unfassbar. Es können tatsächlich meiner Meinung nach nicht sehr viele. Dahingehend sind dann auch wieder, ne, wir reden zwar jedes Mal drüber, aber Kamerafahrten, ne, also einfach mal eine Kamera stehen lassen und laufen lassen, macht so viel her, dass auch im Hintergrund einfach was passiert. Wie gesagt, ich liebe die erste Szene auch von dem Film, wo dann quasi Hans Lander reinkommt und im Hintergrund sieht man durchs Fenster seine Männer stehen und da passiert dann auch noch irgendwie was. Also es ist halt so dieses Mehrschichtige, was dann da auf einen einprasselt, und das zieht sich halt durch den gesamten Film auch weiter durch. Ich finde ihn stellenweise ein bisschen schleppend. Das ist der Grund, warum er nicht so ganz auf meinen Top 3 gelandet ist, weil das hat Tarantino auch schon besser hingekriegt. Aber nichtsdestotrotz ist es Meckern auf hohem Niveau. Großartig umgesetzt. Auch diese zwei, ja, ich sag mal, Story-Stränge, die dann aufeinander zulaufen, dass im Prinzip dasselbe Attentat geplant wird, aber aus verschiedenen Perspektiven, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, schon sehr, sehr geil geschrieben.
Ja, auch also, geil, dass es zuläuft in einem Kino. Das ist ja auch irgendwie als Hommage ans Kino. Ich muss dir ein bisschen widersprechen. Genau. Ich finde tatsächlich, ist sein bester Film. Also ich mochte den tatsächlich von ihm am meisten. Ich habe dem sogar eine 9 gegeben. Stimme dir zu, es war manchmal an manchen Stellen so ein bisschen langatmig oder ne, so ein kleiner Durchhänger. Aber in seiner Vita, ich bin ja manchmal mit seinen Filmen nicht so ganz warm geworden, fand ich den eigentlich am besten. Der hat mir einfach am meisten Spaß gemacht zu gucken.
Ja, es ist auch, ich glaube, irgendwann bist du auch am Punkt, da wird's einfach nur noch subjektiv.
Ob das oder Django oder weiß
ich
nicht.
Ich tue mich wirklich schwer damit, eine Top-Liste meiner Lieblings-Tarantino-Filme zu machen, weil die sehr oft sehr nah beieinander sind. Und deswegen, der Film, der rückt bei mir immer so in den Hintergrund, wenn ich so an Django denk, an Pulp Fiction denk, an Once Upon a Time in Hollywood denk, ne? Also es sind halt, der hat so viele großartige Filme gehabt, Kill Bill, und weiß der Geier, also die Filmografie von diesem Mann, hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, und der Film hat mich dann ein bisschen weniger als die anderen geprägt, und deswegen rückt der für mich so ein bisschen in den Hintergrund.
Na gut.
Aber ja. Das ist auf jeden Fall ein Ding, das solltet ihr euch reinziehen, wenn ihr Filme mögt.
Ja, bitte.
Ja. Macht und, das. Ja, überall kleine Easter Eggs. Ich lieb auch immer noch die Sache, die man wahrscheinlich beim normalen, also ich hab's nicht gemerkt, wer es beim ersten Mal schauen merkt, Hut ab. Aber es gibt ja am Anfang auch in der ersten Szene den Moment, wo Hans Lander von der Tochter des Bauern sich Milch wünscht. Er sagt ja, ich hätte gern ein Glas Milch. Und packt sie so am Arm. Und sagt, ich hätte gern ein Glas Milch. Und in dem Moment prüft er ihren Puls.
Ah.
Solche Details findest du halt in dem Film. Er prüft ihren Puls, ne, weil Hans Lander ist ja da, weil sie angeblich Juden verstecken. Mhm. Und er möchte prüfen, ob das so stimmt. Und wie kannst du es besser testen, als unbemerkt einfach den Puls von jemandem zu prüfen? Das ist halt einfach so ein absurdes Detail, und für sowas liebe ich Tarantino einfach.
Wobei ich glaube,
das ist einfach fantastisch.
Ich glaube, wenn Hans Lander dabei in meinem Haus stehen würde, da hätte ich auch Schiss, auch wenn
hatte jeder, glaube ich, Puls.
Ja, eben.
Ja.
Naja. Und man kann sagen, zu Recht würde ich sagen, Oscar an Christoph Waltz für diese Rolle.
Yes. Geil. Auf jeden Fall. Auch wenn ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, die letzten Filme von Christoph Waltz haben mich nicht mehr so ganz abgeholt.
Ja, same. Ich meine, ich habe ja auch hier da in diese, wie hieß das? The Consultant reingeguckt.
Ja, stimmt.
Hatte mich jetzt auch nicht abgeholt, leider.
Ja, es liegt halt nicht immer nur am Schauspiel. Es ist immer das Zusammenspiel zwischen gutem Drehbuch, gutem Regisseur und gutem Schauspieler. Und wenn das ineinander greift, dann seht ihr so einen Film wie Inglourious Basterds, wo wirklich alle am Set einfach nur lieben, was sie tun, und es einfach wie ein Uhrwerk ineinander greift und zu einem fantastischen Film führt.
Yes. Und ich glaube, das können wir so unterstreichen. Und ein weiterer toller Film auf unserer Liste.
Ja.
Und ich verstehe auch nicht, warum der so weit unten ist. Also den hätte ich deutlich weiter oben gesehen.
Ja, also wir haben einige Kandidaten, die hätten wir gar nicht auf der Liste stehen haben müssen, aus meiner Sicht. Da habt ihr ja schon des Öfteren unsere Meinung gehört.
Ja, also nur mal ganz kurz, Inglourious Basterds unter The Dark Knight Rises. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber naja.
Das ist eine Beleidigung eigentlich schon, oder? Also ich meine, selbst Oldboy unter The Dark Knight Rises ist schon eine Beleidigung.
Ja, ja, ja. Naja,
also, ach du meine Güte. Bevor wir jetzt aber hier zu, wieder in die Verabschiedung rutschen, wir haben es nämlich letztes Mal auch schon vergessen, ich gucke nochmal auf die andere Liste, denn da stehen von allen Bewertungsportalen auf der ganzen Welt, oder auch nicht, also die wichtigsten zumindest, einmal zusammengefasst, was die wirklich besten Filme aller Zeiten sind.
Die Metaliste.
Und auf Platz, genau, die Metaliste. Und auf Platz 70, also vom letzten Mal, steht tatsächlich Toy Story.
Ach krass.
Von 1995 von John Lasseter oder regiert von John Lasseter, steht auf der Liste. Aber ja, tatsächlich, Toy Story habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber gehört eigentlich auch auf unsere Liste, weil Toy Story hat das Animationskino revolutioniert damals.
Ja, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber wenn man so guckt, dann ist der jetzt nicht ewig weit weg bei uns.
Ja, also ich sag mal, der ist jetzt nicht, also ich musste ihn jetzt nicht in den Top 10 sehen, aber ich hätte ihn schon ein bisschen weiter oben gesehen. Ne? Top 10. Aber,
ja, und das muss auf, jetzt nicht sein. Auf 71, also für
auf 71, tatsächlich ein Film, den, der sagt mir gerade gar nichts, Raging Bull aus dem Jahr 1900.
Ist das
ach,
nicht?
Ach doch, ne, warte, ja, ist von Scorsese, ein, der Film von 1980.
Wie ein, ist auf Deutsch. Wie ein wilder Stier. Dieser Boxfilm.
Ach so, okay. Wie ein wilder Stier von Martin Scorsese aus den 80ern, 1980.
Ja.
Ich bin verrutscht. Federico Fellini steht da drunter. Deswegen dachte ich, okay, das
ach, guck mal, der hat, sorry, dass ich dich unterbreche, aber der hat Robert De Niro den Oscar eingebracht. Krass.
Ach, was. Ja, ja, guck mal. Der ist auf Platz 71. Habe ich auch noch nicht gesehen. Kenne ich leider nicht.
Also, ich kenne den, aber auch noch nicht gesehen. Müssen wir vielleicht mal nachholen.
Ja. Geil. Ja, vielleicht irgendwann mal. Ja. Aber wenn wir durch sind mit unserer Liste, machen wir die andere Liste einfach so.
Oh, eigentlich ist das ein guter Plan.
Ja, warum nicht? Also ich meine, wenn wir noch Content brauchen, so in 300 Folgen, dann können wir einfach da weitermachen. Ne? Also können ja die überspringen, die wir schon hatten. Aber hier ist auch so viel geiler Scheiß noch drauf, den wir noch gar nicht hatten. Ne?
Ja,
also,
ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Und dann wird's auch noch mal, die zwei Wochen danach wird auch noch mal, bin ich sehr gespannt.
Boah, die nächste Woche, da solltet ihr auf jeden Fall einschalten, weil da kommt ein Film, den haben wir beide noch nicht gesehen und wir beide zweifeln daran, dass er auch nur im Ansatz dahin gehört, wo er jetzt steht.
Aber, ich gucke gerade wieder die Movies-Doku-Reihe in der ARD-Mediathek, hatte ich dir ja schon mal gesagt, durch die einzelnen Filmjahrzehnte, wo jedes Jahrzehnt zwei Doku-Teile hat. Da kam der vor. Der wurde genannt und da wurde so ein bisschen darauf eingegangen, warum der so gut ist.
Ich glaub's erst, wenn ich selber sehe, ganz ehrlich. Das will Moment. Ich sehen. Aber dafür haben wir den Podcast ja, ne?
Wir können noch mal ganz kurz spoilern. Ernsthaft? Der hat 8 Oscars gewonnen.
Der hat 8 Oscars. Lass uns doch noch ein bisschen Content für nächste Woche über. Aber wie gesagt, es wird nächste Woche spannend. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was uns dieser Film wohl mitbringen mag. Wenn ihr für euch für nächste Woche vorbereiten wollt, könnt ihr natürlich selbstverständlich selber auf die Liste gucken. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram. Da könnt ihr unter dem aktuellen Posting zum 42er der Woche euren, was war der Thema mit
der Schweiger der Woche? Die Strafe. Ja, ich war schon bei Til Schweiger.
Welche filmische Bestrafung würdet ihr gerne im Podcast, sorry Leute, die Aufnahme heute war wirklich eine Tortur auf eine andere Art und Weise. Aber welche filmische Bestrafung würdet ihr gerne im Podcast hören, könnt ihr euch da gerne drunter verewigen. Ansonsten folgt uns gerne, bewertet uns gerne, wo es nur geht, um uns zu unterstützen. Und Timon, ich freue mich auf nächste Woche auf den nächsten Film.
Ja, ich auch. Ich war gedanklich schon bei Til Schweiger, weil du meintest, wir gucken einfach als Bestrafung nur noch Til Schweiger Filme, aber bitte nicht. Bitte schickt uns noch andere Filme. Dankeschön. Bis nächste Woche.
Das wäre schön. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Tschüssi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.